Schon wieder. Diesen Satz hast du bestimmt schon in ganz unterschiedlichen Umständen und Stimmungen gehört. Schon wieder. Schon wieder bedeutet, etwas wird wiederholt. Es findet nicht zum ersten Mal statt, sondern es wiederholt sich ein weiteres Mal. Und es gibt traurige oder auch schmerzhafte Wiederholungen. Schon wieder hast du mich angelogen. Schon wieder hast du dein Wort gebrochen. Schon wieder. Oder du musst eine Prüfung wiederholen, weil du beim ersten Versuch durchgefallen bist. Schon wieder muss ich lernen. Schon wieder diese Anspannung. Schon wieder dieser Druck. Es gibt aber auch nützliche oder verpflichtende Wiederholungen. Schon wieder ein Berg schmutziger Wäsche auf der Waschmaschine. Schon wieder Zähne putzen. Schon wieder klingelt der Wecker. Zeit aufzustehen. Es führt kein Weg dran vorbei. Es gibt Wiederholungen, die gehören zum Leben dazu. Sie gehören zu den Pflichten des Alltags. Doch es gibt auch überraschende Wiederholungen. Ein schon wieder, wo man überhaupt nicht mehr damit gerechnet hätte. Stell dir vor, ein Mann räumt seine Sachen in eine Kiste, weil er weiß, diesmal hat er seine Ehe gründlich ruiniert. Sein Flirt mit einer Assistentin ist aufgeflogen und er hat keine Hoffnung mehr. Sein Leben steht Kopf. Er ärgert sich über sich selbst, über seine sündige Begierde, über seine Untreue, über seine Schwäche. Und er weiß, ich hab alles kaputt gemacht. Seine Frau ist das Wochenende bei Freunden und er denkt, ich nehme meine Sachen und gehe. Da öffnet sich die Tür und seine Frau steht da mit Tränen in den Augen und sagt, du kannst bleiben. Ich will dir vergeben. Ich will, dass wir an unserer Beziehung arbeiten. Ich will, dass so etwas nie wieder vorkommt, aber ich möchte dir sagen, ich liebe dich. Wirklich? Hat sie ihre Liebe trotz all dem Versagen gerade wieder bestätigt? Er dachte, er hört diese Worte nie wieder. Und er hätte es verdient, sie nie wieder zu hören. Überraschende Wiederholungen. Ein schon wieder, wo man es nicht erwartet hat. Wo man es nicht verdient hat. Unser Predigtext heute ist voller Wiederholungen. Einige Worte und Begebenheiten, sie wiederholen sich fast identisch. Andere Situationen hat Jakob zumindest ganz ähnlich bereits erlebt. So einige liberale Ausleger, sie denken bei solchen Wiederholungen gleich an Fehler in der Zusammenstellung des Textes oder Überlieferung dieses Bibeltextes. Sie suchen nach irgendwelchen Fehlern im Text oder Resten von irgendwelchen früheren Versionen, die sie annehmen, wenn sich etwas im Gottes Wort wiederholt. Und das wundert mich nicht, denn wo kein geistliches Leben vorhanden ist, wo man keine Trauer über Sünde kennt, wo man nicht staunt über die persönliche Gnade Gottes, da kann man wohl auch keinen Wert sehen in diesen Wiederholungen. Doch wenn ein Kind Gottes versteht, worum es in diesen Wiederholungen geht, die wir uns gleich anschauen, dann erleben wir Schmerz und Freude zugleich. Schmerz über unser eigenes Versagen und Freude über Gottes überfließende Gnade, die sich gerade in unerwarteten und überraschenden Wiederholungen bestätigt. Und immer wieder neu beweist. In 1. Mose Kapitel 35, in den Versen 1 bis 15, finden wir 6 kostbare Wiederholungen. 6 kostbare Wiederholungen. Erstens, schon wieder gerufen. Schon wieder gerufen. Jakob war träge und antriebslos geworden. Er blieb jahrelang kurz vor der Grenze zu Kanaan und siedelte dann auch in Kanaan, nicht in Bethel, wo er eigentlich hin sollte, sondern kurz hinter der Grenze in Sichem, der aufstrebenden Handelsstadt. Doch dort ging alles schief. Jakobs Tochter Dina verbrachte ihre Zeit allein in der Stadt. Dort wurde sie von dem Prinzen des Ortes missbraucht und Jakob schwieg. Das rief den Zorn ihrer Brüder nach sich, die mit einer List alle Männer der Stadt ermordeten und schließlich die ganze Stadt plünderten und die Frauen und Kinder verschleppten. Und nun weiß Jakob nicht, was er tun soll. Er steht bei den blutbeschmierten Häusern Sichems und er merkt vermutlich, in was für eine fatale Situation er sich und seine Familie durch seine Nachlässigkeit, durch seine Untreue gebracht hat. Es bricht gerade alles über ihn zusammen. Was soll er machen? Wo soll er hingehen? Ist nicht alles verloren? Überall lauern Gefahren, er ist ratlos. Er ist ängstlich. Und was geschieht? Noch in Sichem spricht Gott zu ihm. Wir lesen hier in den ersten Versen, und Gott sprach zu Jakob, mache dich auf, zieh hinauf nach Bethel und wohne dort und mache dort einen Altar dem Gott, der dir erschienen ist, als du vor deinem Bruder Esau flohst. Gott spricht wieder zu Jakob. Wahrscheinlich hat Gott schon länger nicht mehr zu Jakob gesprochen. Die Beziehung ist irgendwie kalt geworden. Er hatte so besondere Erlebnisse einst mit Gott. So wunderbar seine Hilfe erfahren, so nah sein Wort gehört und verstanden. Und jetzt scheint es schon so fern. Doch Gott spricht zu Jakob. Inmitten seiner geistlichen Dürre, inmitten der äußeren Not, er spricht wieder zu Jakob und er zeigt ihm einen klaren Weg. Mache dich auf. Geh nach Bethel. Und ja, es ist nicht nur, dass Gott wieder mit Jakob spricht. Den Aufruf, nach Bethel zu gehen und sein Gelübde zu erfüllen, den finden wir schon in 1. Mose 30. Das gab es doch schon mal. Damals war Jakob noch beschäftigt, sich eine große Herde zu erwerben. Er war sozusagen ziemlich in seinem Job beschäftigt. Und Gott musste ihn ermahnen, mache dich jetzt auf. Und nun sind schon wieder mehrere Jahre vergangen. Jakob ist nur wenige Kilometer von Bethel entfernt, aber es kamen Bequemlichkeit und besondere Gelegenheiten und so einige Sorgen dazwischen und er blieb in Sichem. Doch es ist nicht vorbei. Gott ruft schon wieder und er ruft auch jetzt noch, wo Jakobs Wege so gründlich daneben gegangen sind. Mache dich jetzt auf, zieh hinauf nach Bethel. Vollende deinen Weg. Und ich glaube, Jakob hat nicht mehr damit gerechnet, in dieser Weise von Gott zu hören. Dass er eine Gelegenheit hat, tatsächlich doch diesen Weg zu Ende zu gehen. Aber Jakob nimmt es diesmal sich wirklich zu Herzen. Man merkt, bei ihm geht ein Ruck durch sein Leben. Nein, keine Zeit mehr für Trägheit. Gott schenkt ihm so überraschend die Gnade einer klaren Leitung, einer Hoffnung, dass Gott ihm vorangeht. Und er ruft ihm zu diesem alten Ziel, was er gedacht hat, vielleicht schon verloren zu haben. Und jetzt ist Jakob voller Eifer und voller Tatendrang. Diesmal will er es ernst nehmen. Und nicht nur er selbst, er versteht, ich habe eine Verantwortung, auch gegenüber meiner Familie. Wir gehen nach Bethel. Wir ziehen nach Bethel. Und er versteht, es geht nicht nur um den Ort, um den richtigen Ort, wo er sein soll. Es geht um die ganze Herzenshaltung. Es geht um die ganze Lebensausrichtung. Der Ruf nach Bethel zu dem Haus Gottes ist ein Ruf zur Buße und ein Ruf zum Gehorsam. Jakob, trotz all deiner Sünde, trotz all deiner eigenwilligen Wege, trotz all deinem Versagen und all deinem Scheitern, jetzt ist Zeit, umzukehren. Jetzt ist Zeit, dem Wort Gottes zu gehorchen. Und darum wendet er sich nun auch an seine Familie und sagt, da sagte Gott zu seinem Haus und zu allen, die bei ihm waren, schafft die fremden Götter weg, die in eurer Mitte sind, reinigt euch und wechselt eure Kleider. Dann wollen wir uns aufmachen und nach Bethel hinaufziehen. Dort werde ich dem Gott einen Altar machen, der mir am Tag meiner Not geantwortet hat und der mir mit mir gewesen ist auf dem Weg, den ich gegangen bin. Und sie gaben Jakob alle fremden Götter, die in ihrer Hand waren und die Ringe, die an ihren Ohren hingen, und Jakob vergrub sie unter der Terebinte, die bei Sichem ist. Jakob wusste, in meiner Familie und unter den Dienern befinden sich Götzen. Ich habe es geduldet, ich habe es gewusst, war mir zu anstrengend, dagegen vorzugehen. Es war mir vielleicht nicht so wichtig wie andere Dinge. Kleine Figuren, wie die Hausgötzen, die Rahel gestohlen hatte bei ihrem Vater. Vielleicht haben Jakobs Söhne bei der Plünderung auch die Götzen der Sichemiter mitgenommen. Götzen, das sind all diese Dinge, von denen wir uns wahres Lebensglück und Erfolg und Schutz oder Freude versprechen, aber ohne den lebendigen Gott. All die Dinge, denen wir uns in unserem Leben die Liebe und die Priorität und die Hoffnung einräumen, die eigentlich nur Gott gebührt. Und Jakob sagt so, jetzt ist Zeit. Wir müssen hier einen Schnitt machen in unserem Leben. Wir müssen neu dem Wort Gottes folgen. Wir können diese geteilten Herzen, diese Unaufrichtigkeit, diese Heuchelei, wir können so nicht weiterleben. Wir wollen dem Herrn dienen. Gebt mir eure Götzen. Und nachdem Jakob so passiv gewesen ist, so schweigsam, so zurückhaltend, tritt er offensichtlich mit solch einer Autorität, mit solch einer Entschlossenheit, mit solch einer Lebendigkeit auf, dass alle in seiner Familie und unter seinen Dienern, sie alle geben ihre Götzen hinaus und sagen, okay, wir gehen mit dir. Wir gehen mit dir. Jakob vergräbt sie. Sie sollen nicht wieder verwendet werden. Dazu auch die Ohrringe. Es gehörte damals oft zum Götzendienst dazu, dass man sich Schmuck anlegte, der Glück bringen sollte. Wie so ein Talisman, oder? Manchmal wurde Schmuck angelegt, um gerade in so einem kostbaren Schmuck dann die Götzen anzubeten oder um etwas zu bitten. Und man dachte, so wird man vielleicht angenehmer von diesen Götzen angesehen. Aber Jakob, er ruft seine Sippe auf. Gebt mir alles raus. Nichts davon soll übrig bleiben. Wir vergraben es. All das, was zum Götzendienst gehört. All das, was diese komischen, abergläubischen Praktiken in uns fördern. Weg damit. All das, was uns abbringt, auf den Herrn zu vertrauen und ihm zu dienen. Weg damit. Jakob ruft sogar auf, reinigt euch und wechselt eure Kleider. Er erkannte, wir haben uns beschmutzt durch unsere Sünde. Es muss sich etwas ändern, grundlegend ändern. Es reicht nicht, einfach mal nur kurz den Staub abzuschütteln. Wir brauchen Vergebung. Wir brauchen Reinigung. Wir wollen dem Herrn wieder neu dienen, nicht halbherzig, sondern mit ganzer Kraft, mit voller Hingabe. Und wisst ihr, dieser Text, er ruft auch uns schon wieder auf zur Buße. Mache dich jetzt auf zum Haus Gottes. Gott sprach das in 1. Mose 30, einige Jahre zuvor, und wiederholt hier diesen Ruf im Leben von Jakob. Und die meisten von euch haben am 6. Februar dieses Jahres den Aufruf gehört in der Predigt zu 1. Mose 30. Mache dich jetzt auf! Und ich weiß, einige waren bewegt, waren aufgerüttelt, wurden erinnert, ja, das gilt mir. Nun, wie ist es mit dir? Brauchst du vielleicht schon nach 3 Monaten diese Wiederholung? Mache dich jetzt auf. Mache dich jetzt auf. Tue Buße. Folge dem Herrn mit ganzem Herzen. Gott ruft dich heute zur Umkehr, zur Heiligung, zum Gehorsam. Wir haben es so passenderweise gelesen, Gesetz und Evangelium. Genau an diesem Ort, hier in Sichem, einige Generationen später, da ruft Josua ebenfalls zur Buße. So tut nun die fremden Götter weg, die unter euch sind, und neigt euer Herz zum Herrn, dem Gott Israels. Josua folgt hier dem Beispiel von Jakob und sagt, auch wir müssen unsere Götzen wegmachen. Wir müssen unsere Götzen loswerden. Und ihr Lieben, wir brauchen diese Wiederholung, wir brauchen diese Erinnerung viel häufiger, als wir es uns zugestehen wollen. Ich bekam vorgestern einen Anruf von einem lieben jungen Bruder. Der sagte, Nathanael, ich habe erkannt, dass mich etwas so von dem Herrn und von dem Dienst an dem Herrn wegtrieb. Etwas, was mir so wichtig geworden ist, was mir so viel Anerkennung geschafft hat. Aber ich werde es los. Ich will es nicht mehr. Und der Herr hat ihm solch eine Freude geschenkt und solch eine Entschlossenheit und sogar solch eine Gunst, dass er es vergraben konnte. Sprichwörtlich. Weil der Herr ihn gerufen hat. Und so sehen wir hier eine Gnade, schon wieder gerufen. Und es ist eine Gnade, die wir auch wiederholen müssen, zu unserem eigenen Herzen zu sprechen. Tu die Götzen weg, zu unseren eigenen Familien zu sprechen. Tut die Götzen weg, reinigt euch. Lasst uns hinaufziehen zum Haus des Herrn. Und zweitens, schon wieder geholfen. Jakob fürchtete sich sehr, als seine Söhne Simeon und Levi die Männer Sichems so hinterlistig umbrachten. Nun werden sich die anderen kananäischen Städte zusammentun und uns vernichten. Wir sind ja nur ein kleines Häuflein, sagt er. Jakobs Angst war absolut berechtigt. Er hatte schon Angst vor den 400 Kriegern Esaus, seines Bruders, denen er nur Frauen, Kinder und ein paar Hirten entgegenstellen konnte. Jakob war ziemlich wehrlos. Und so eine Tat wird schnell die Runde machen und die Kananiter werden sich rächen, ist er sich sicher. Wir haben eigentlich keine Chance mehr. Er steht da in Sichem und er weiß, all die Städte hier ringsum, die Handel getrieben haben mit Sichem, oh, sobald sie es merken, sind wir eigentlich verloren. Doch Gott ruft nicht nur wieder zu sich, er hilft auch wieder in mächtiger Weise. Wir lesen hier in Vers 5 und 6, und sie brachen auf und der Schrecken Gottes kam über die Städte, die rings um sie her waren, so dass sie den Söhnen Jakobs nicht nachjagten. So kam Jakob nach Luz, das im Land Kanaan liegt, das ist Bethel, er und alles Volk, das bei ihm war. Warum kam ein Schrecken auf die Städte ringsum? Wegen dem Mord in Sichem? Hatten sie jetzt alle Angst vor Jakob und seinen Söhnen? Nein, diese beiden halbstarken Söhne Jakobs waren nicht wirklich furchterregend. Jakob war völlig schutzlos in sich selbst. Er sagt, wir sind nur ein kleines Häuflein. Wir können einfach so überrannt werden, einfach so vernichtet werden, wenn sich nur ein paar Städte zusammentun. Doch Mose schreibt, Gott bringt ein Schrecken auf diese Völker. Er stellt sich ihnen entgegen. Schon wieder. Schon wieder, wie in 1. Mose 31, als Laban Jakob verfolgte und ihn sogar einholte. Doch Gott schreckte ihn in der Nacht und sagte zu ihm, oh, du darfst Jakob nichts antun. Es ist der Schrecken Gottes, der diese Völker ringsum schreckt. Nicht die Angst vor Israel, sondern die Angst vor dem Gott Israels. Seht, was für eine Gnade. Schon wieder hilft Gott. Der Weg des Gehorsams ist der sicherste Weg. Wie oft denken wir, oh, wenn wir das tun, was Gottes Wort sagt, was für Gefahren lauern dann auf uns? Was wird uns dann passieren? Wie werden die umliegenden Städte, wie werden die Leute, wie werden unsere Verwandten, wie werden unsere Bekannten, wie werden sie reagieren? Was für Verlust und was für Gefahren bin ich ausgesetzt? Doch Gott fordert uns nur auf zur Treue. Er ist es, der uns auf dem Weg hilft. Und ich könnte mir vorstellen, Jakob war vielleicht versucht, zu Esau zu fliehen, raus aus Kanaan. Bei Esau, bei seinem Bruder in Seir, in dem Gebirge, vielleicht könnte er dort überleben. Doch Gott sagt, ich bin dir erschienen, als du vor deinem Bruder Esau flohst. Und Jakob sagt, Gott, der mir in meiner Not antwortete. Und genau das findet schon wieder statt. Schon wieder. Gott erinnert ihn, wie er ihn damals beschützte, auf der Flucht vor Esau. Und nun beschütze ihn erneut durch einen mächtigen Schrecken. Ja, es ist verwunderlich. All diese Städte in ihrer Kraft, sie fürchten sich, Jakob, dieses kleine Hirtenvolk anzugreifen. Wie kommt es, dass sich eine Horde Löwen fürchten vor einer Maus? Nun, wenn Gott mit uns ist, wer kann gegen uns sein? Vor wem müssten wir uns fürchten? Gott erstellt sich wie ein Schutz um Jakob und seine Familie, die sich aufmachen, um Gottes Wort zu folgen. Gott hilft schon wieder. Er schützt schon wieder. Und Jakob wusste gewiss, Gott ruft ihn nach Bethel. Das war nicht sein eigener Weg, das war nicht einfach eine spontane Idee. Es war ganz klar das, was Gott von ihm verlangte. Und er geht im Gehorsam gegenüber Gott. Und Gott ist es, der ihn ankommen lässt. Gott ist es, der ihn sicher ankommen lässt. Vielleicht traust du dich kaum noch, Gott um Hilfe zu bitten. Dein Leben war in den letzten Wochen so chaotisch, so wenig vorbildlich, dass du denkst, eigentlich habe ich nicht das Recht, Gott um irgendetwas zu bitten, um irgendeine Gnade, um irgendeine Hilfe. Aber der Herr liebt es dennoch, dir wieder zu helfen, wenn du auf dem Weg des Gehorsams gehst, wenn du umkehrst und sagst, Gott, ich will dir dienen. Ich bin in all diese Not geraten, in all meine verkehrten Wege, aber zumindest das kann ich sagen, ich will deinem Wort wieder folgen. Oh, dann scheu dich nicht, um Hilfe zu bitten. Gott, gib mir die Kraft, gib mir die Entschlossenheit, gib du mir die Treue, gib du mir Weisheit. Hilf mir auf diesem Weg. Ich habe keine Kraft in mir selbst. Bitte ihn, dir alle Angst und alle Schwachheit zu nehmen. Bitte ihn, dass er dir hilft, seinem Wort zu folgen. Jesus warnt davor, dass ihr Lehrer mit Zeichen und Wundern auftreten werden. Und Jesus sagt, um wenn möglich die Auserwählten zu verführen. Wenn möglich. Aber wisst ihr was? Es ist nicht möglich. Gott ist es, der es unmöglich macht. Er bringt seine Erwählten ans Ziel. schon wieder geholfen. Oh, das werden wir eines Tages im Rückblick sagen können. Schon wieder geholfen. Bis ans Ziel. Und drittens, schon wieder begegnet. Jakob, er kommt in Bethel an, dem Ort, wo Gott ihn fast 30 Jahre zuvor erschienen ist. Damals sah er eine Treppe vom Himmel zur Erde. Und Gott selbst stand bei ihm an diesem Ort. Und Jakob kam hier zum wahren Glauben an den Herrn. Und später am Jabbok, kurz vor dem Land Kanaan, da war Jakob sehr in Angst vor Esau, der immer noch zornig auf ihn sein könnte. Und mitten in der Nacht kämpfte er dann mit einem Mann. Und als er geschlagen war, da erkannte er, dass Gott mit ihm kämpfte. In der Gestalt eines Mannes. Und er fängt an zu weinen und um Segen zu flehen. Ja, er bemerkt, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen. Und Gott, er neigt sich ihm freundlich zu und segnet ihn. Und Jakob war ermutigt, seinem Bruder entgegenzutreten, weil er erfahren hat, oh, Gott ist nicht mehr gegen mich. Gott ist jetzt mit mir. Es gab diese besonderen Momente der erstaunlichen Begegnung Gottes. Der lebendige Herr ist ihm ganz nahe gekommen. Doch das ist alles schon irgendwie lange her. Die Bekehrung in Bethel, die Ermutigung in Pniel. Hat Gott nicht langsam genug von ihm, von Jakob, diesem Betrüger, der doch immer wieder alles falsch macht, der doch immer wieder sich auf krummen Wegen verliert? Lest einmal mit mir ab Vers 7. Und er baute dort einen Altar und nannte den Ort El-Bethel. Denn dort hatte Gott sich ihm offenbart, als er von seinem Bruder floh. Und Deborah, die Amme Rebekkas, starb. Sie wurde unterhalb von Bethel begraben, unter der Eiche. Und er gab ihr den Namen Alon-Bachut. Und Gott erschien dem Jakob noch einmal, als er aus Paddan Aram kam und segnete ihn. Gott tut es schon wieder. Gott erschien dem Jakob. Und es heißt hier betont, noch einmal oder besser wiederum. Und wieder war es zu einer Zeit besonderer Not. Diesmal war Jakob nicht mehr auf der Flucht und auch nicht in Angst vor drohenden Feinden, sondern in großer Trauer. Deborah, die Amme seiner Mutter Rebekka, sie ist gestorben. Rebekka scheint bereits vorher gestorben zu sein. Jakob hat sie wahrscheinlich gar nicht mehr gesehen. Er konnte sie nicht begraben. Doch Deborah war sicher wie so eine Ersatzmutter für ihn. Er saß schon als kleines Kind auf ihrem Schoß. Sie war die lebendigste Erinnerung an seine Mutter Rebekka. Jakob hat sie vielleicht bei einem Besuch bei Isaak in Hebron mit nach Bethel genommen. Doch nun stirbt auch sie, in hohem Alter. Und Jakob ist voll Trauer, voll Traurigkeit. Die Eiche nennt er Alon Bachut, Eiche des Weinens. Es waren Tage der Tränen, Tage der Trauer. Doch in dieser Zeit erscheint ihm der Herr wiederum. In besonderer Weise. In Vers 13 heißt es, und Gott fuhr von ihm auf an dem Ort, an dem er mit ihm geredet hatte. Wir können uns das kaum vorstellen, was das genau bedeutet. Aber offenbar zeigte sich Gott ihm in irgendeiner sichtbaren Form. Und Jakob konnte auf eine sinnliche Weise die Nähe und den Beistand Gottes erfahren. Inmitten der Trauer, inmitten der Tränen kommt Gott ihm so nah. Und darum ist es auch ein guter Name, den Jakob dem Ort gibt. El Bet-El. Ein Ausleger beklagt sich darüber, dass Jakob hier zu stottern beginnt, weil das El wiederholt wird. Der Ort hieß doch Bet-El, nicht El Bet-El. El bedeutet Gott. Jakob nennt den Ort also nicht mehr nur Haus Gottes, sondern der Gott des Hauses Gottes. Doch Matthew Henry, er erklärt sehr treffend, der Trost, den die Heiligen in den heiligen Anordnungen haben, kommt nicht so sehr von Bet-El, dem Haus Gottes, als von El Bet-El, dem Gott des Hauses. Die Anordnungen sind nur leere Dinge, wenn wir in ihnen nicht Gott begegnen. Jakob ist Gott erneut begegnet. Ja, Gott ist ihm wieder nahe gekommen, wie wir gesungen haben, näher, noch näher zu dir. Und es heißt hier, und Gott erschien dem Jakob noch einmal, als er aus Paddan Aram kam, und er segnete ihn. Gott behandelt Jakob so, als wäre er gerade aus Mesopotamien erst zurückgekehrt. Erst hier, mit jahrelanger Verspätung und so manchen Verzögerungen, kommt Jakob zum Ziel. Und Gott begegnet ihm. Gott tritt ihm nah. Oh, das ist eine überraschende Wiederholung. Schon in Sichem hieß es, dass er aus Paddan Aram zurückkam. Doch nun ist er angekommen und Gott begegnet ihm in Bet-El, wie vor knapp 30 Jahren, als er sich ihm zum ersten Mal offenbarte. Und hier sehen wir die unermessliche Gnade Gottes. Trotz all deiner Sünden, trotz all deiner Vergehen, trotz all deiner Schuld, ruft Gott dich in seine Gegenwart. Er ruft dir zu. Du kannst mir begegnen in Gnade. Vielleicht hattest du mal Zeiten, als du noch jung im Glaubensleben warst. Und du hattest so intensive Zeiten, wenn du die Bibel gelesen hast und wenn du gebetet hast. Und du fühltest dich dem Herrn so nah, dass du gedacht hast, wenn ich jetzt meine Hand ausstrecke, dann kann ich ihn vielleicht sogar fühlen. Doch nun ist der Alltag eingekehrt. Du liest die Bibel nur noch hastig zwischen Kaffee und Brötchen und dein Gebetsleben ist verkümmert. Du hältst dich noch an die wichtigsten Anordnungen. Du kommst zum Gottesdienst in deinen schönsten Sachen, aber du erwartest gar nicht mehr wirklich, dass der Herr dir begegnet. Du erwartest gar nicht mehr, dass der Herr dir so nahe kommt wie einst. Es hat sich schon so vieles drüber aufgebaut, so vieles drüber geladen, so vieles scheint fast erstickt. Nun suche nicht nur das Haus Gottes auf, sondern den Gott des Hauses. Tue Buße. Und vielleicht gerade in dem Moment, wo du dich am schwächsten fühlst, wo deine Tränen wie viele werden, da begegnet dir der Herr in seiner Gnade erneut. Ja, der Herr ist ein Herr voller Mitleid und Barmherzigkeit. Und es ist die größte Gnade, dass wir ihm begegnen dürfen, schon hier im Glauben, durch seinen Geist. Und einst, wenn wir Christus sehen werden, wie er ist, und ewige Gemeinschaft mit ihm haben. Aber nutze das, dass in diesem Leben Gott wieder ruft, komm zu mir, ich will dir begegnen. Gebrauche die Mittel der Gnade, die er uns gibt, wo er sich uns offenbart, damit er uns nahe kommt. Und viertens, schon wieder geehrt. Gott erscheint Jakob nicht voller Vorwürfe und mit einer kräftigen Ermahnung. Es ist vielleicht Es ist wirklich verblüffend, doch Gott ehrt Jakob sogar erneut. Wir lesen hier in Vers 10. Und Gott sprach zu ihm, dein Name ist Jakob. Dein Name soll nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel soll dein Name sein. So gab er ihm den Namen Israel. Nein, das ist keine alternative Erzählung, wie Jakob zu dem Namen kam. Wir lesen zuerst davon in Pniel, wo Gott mit Jakob kämpft und Gott nennt ihn dann Israel. Das heißt, Gott überwindet oder Gott kämpft. Gott zeigt ihm damit, ich werde für dich kämpfen, ich werde mit dir sein. Mit Jakob wird Gott selbst die Feinde in dieser Welt überwinden. Nicht mehr durch den Fersenhalter, den Betrüger, durch all die eigenen Listen und Taktiken von Jakob. Nein, Gott wird kämpfen, Gott wird eintreten, Gott wird einschreiten, Gott wird das vollenden, was er bestimmt hat. Für Jakob. Israel. Es ist ein Ehrenname, was Gott tut. Und womit hat Jakob denn diesen Ehrennamen verdient? Nun, gar nicht. Überhaupt nicht. Verdient hat er seinen Namen Jakob, Fersenhalter, Betrüger. Und uns fallen vielleicht noch viele andere passende Namen ein für Jakob. Aber Gott sagt, Jakob heißt du, aber ich nenne dich nicht mehr Jakob. Ich nenne dich Israel. Ich gebe dir den Namen, der ausdrückt, was ich in deinem Leben tun werde und nicht, was du verdient hast. Auch nach den letzten Jahren, in denen du schon wieder so geistig schwach und töricht gehandelt hast, ich werde immer noch für dich kämpfen und mit dir verbunden sein und mein Ziel mit dir erfüllen. Das ist eine mächtige Zusage der Gnade. Und als Christen kennen wir das. Als Christen vertrauen wir darauf. Der Vater sieht uns nicht an gemäß unserer Werke, gemäß dessen, was wir verdient haben, sondern er sieht uns an, gekleidet in Christus Jesus, gekleidet in seiner Gerechtigkeit, gekleidet in dem, was Jesus stellvertretend für uns geschaffen hat. Ja, wir haben saubere Kleidung. Wir tragen Christi Gerechtigkeit, die er uns aus Gnade schenkt. Und wenn Gott uns anschaut, dann beurteilt er uns nicht nach unserer Sünde, sondern er sieht die Gerechtigkeit seines Sohnes, die er liebt, weil Jesus Christus unsere Schuld am Kreuz bezahlt hat und uns seine Gerechtigkeit geschenkt hat im Tausch. Und er schenkt allen, die an ihn glauben, vollkommene Gerechtigkeit, Heiligkeit. Wir nennen es Rechtfertigung. Und Gott, der Vater, nimmt die Gläubigen als geliebte Kinder an. Nicht aus Verdienst, aus Gnade. Und es gibt keine ehrenvollere Stellung als die, ein Kind Gottes zu sein. Er gibt uns einen neuen Namen, einen neuen Stand in Christus. Was für eine Ehre. Und ihr Lieben, wir müssen oft daran erinnert werden. Beides. Daran erinnert werden, dass wir es nicht verdienen. Und daran erinnert werden, dass Gott es dennoch ausführt. Sei gewiss, du verdienst den Namen Christ nicht. Oh nein. Aber wenn du glaubst, dann nennt Gott dich nicht Sündenbeutel und nicht Lumpensack, sondern Wohlgefallen und Gerechtigkeit durch Jesus Christus, unserem Herrn. Schon wieder geehrt. Und fünftens, schon wieder gesegnet. Ja, es ist wirklich kaum zu glauben, aber selbst nach den schwachen Jahren wiederholt Gott auch den Segen erneut. Jakob, du bist gesegnet von Gott. Und es ist nicht so, dass Gott sagt, okay Jakob, ich gebe dir, na sagen wir mal, noch die Hälfte des Segens. Und wenn bei der nächsten Dummheit ist es aber nur noch das Viertel des Segens. Nein, Gott wiederholt den Segen fast wortwörtlich. Ab Vers Vers 11 lesen wir, und Gott sprach zu ihm, ich bin Gott, der Allmächtige, sei fruchtbar und mehre dich, eine Nation und eine Schar von Nationen soll aus dir entstehen und Könige sollen aus deinen Lenden hervorkommen. Und das Land, das ich Abraham und Isaak gegeben habe, dir will ich es geben und deinen Nachkommen nach dir will ich das Land geben. Und Gott fuhr auf an dem Ort, an dem er mit ihm geredet hatte. Aus Jakob soll ein großes Volk entstehen und er soll das Land Kanaan besitzen. Das war die große Bundesverheißung. Ein Volk und das Land. Ein Volk sollte entstehen, damit der versprochene Retter aus der Nachkommenschaft Abrahams kommt. Jesus Christus, der Retter, der tatsächlich in der Lage ist, den Fluch der Sünde zu überwinden. Und wahrhaftig Rettung zu geben, wieder neu in die Gemeinschaft mit dem Herrn zu führen. Und das Land Kanaan, es sollte ein Hinweis sein auf das ewige Reich Gottes, welches Jesus Christus in Herrlichkeit aufrichten wird, als ewiger König, da wo diese Gemeinschaft mit Gott ungetrübt und ohne Leid und ohne Sünde und ohne Schwachheit ewig Bestand hat. Der Hebräerbrief macht deutlich, dass das Land Kanaan, dieses Erbe, ein Hinweis war, wie eine Art Vorgeschmack auf den Himmel, worauf auch die Patriarchen hofften. Doch hier wiederholt Gott nicht nur bloß wieder die Bundesverheißung, sondern er offenbart sogar noch etwas mehr. Er nennt sich Gott der Allmächtige, El Shaddai, so wie er sich in 1. Mose 17 dem Abraham geoffenbart hatte. Und der Aufruf zur Fruchtbarkeit und Vermehrung ist eine Verbindung mit dem, was Gott zu Adam und auch zu Noah gesagt hatte. Gott zeigt Jakob hier, ich segne dich darin, dass du Teil wirst der großen Rettung, die ich von Anfang an schon mit Adam und Noah in dieser Welt begonnen habe. Nein, es geht nicht nur um Abrahams Familiengeschichte. Sondern Gott macht in diesem Segen noch deutlicher, hier geht es um Weltgeschichte, hier geht es um Heilsgeschichte. Um das, was Gott geplant hat, von Anfang an. Aus Jakobs Nachkommenschaft soll eine Schar von Nationen werden. Das ist für viele Ausleger schwer zu verstehen, denn anders als bei Abraham und bei Isaak sind aus Jakob nicht verschiedene Nationen entstanden, sondern all seine Söhne wurden zusammen zu einer Nation, zu Israel. Doch dieser Segen, er erfüllt sich in der Gemeinde, wo zu dem geistlichen Israel, zu dem Israel Gottes in Christus, die Erwählten aus allen Nationen gerechnet werden, in einer verbundenen, unzählbaren Schar. Im Haus Gottes kommen verschiedene Nationen zusammen zu einer Schar. Heute ist hier ein Beispiel davon, dass Gläubige kommen aus Portugal, aus Brasilien, aus Kasachstan, aus Indien, aus Südafrika, aus Amerika, aus Rumänien, aus Tschechien, aus Österreich, aus Deutschland. Und wir alle beten den einen Gott an, der uns erlöst hat in Christus. Was für ein Segen. Den Segen, den Gott hier dem Jakob verheißt. Eine Nation, eine Schar von Nationen soll aus ihm kommen. Schon wieder gesegnet. Schon wieder gesegnet. Petrus schreibt in seinem zweiten Brief, ihr wisst das aber, ich will Sorge tragen, euch immer wieder zu erinnern. Erinnere dich wieder an den Segen, den du hast in Christus, dem Retter der Sünden. Er ist es, der uns mit dem heiligen Gott versöhnt. Er ist es, der uns als eine Gemeinde vereint. Er ist es, in dem alle Verheißungen Gottes Ja und Amen finden. Er ist der einzige Grund, warum wir gesegnet werden. Aber sein Segen ist voll und vollkommen und über die Maßen. In ihm hast du Gemeinschaft mit Gott und die lebendige Hoffnung auf die ewige Herrlichkeit. Gott, der Allmächtige, er hat einen Weg des Segens geschaffen, so dass Sünder wie du und ich allein aus Gnade, allein durch Glauben, allein in Christus die Herrlichkeit Gottes erfahren sollen. Und sechstens, schon wieder bezeugt. Das waren 5 überraschende Wiederholungen. 5 Dinge, und ich bin überzeugt, Jakob hätte nicht gedacht, dass er das so erfährt, dass Gott es in seinem Leben so wiederholt. In 5-facher Weise zeigt Gott Jakob seine Gnade schon wieder. Und Jakob, er kann gar nicht anders, als auch seinerseits etwas zu wiederholen, nämlich das Glaubenszeugnis für den Herrn. Wir lesen hier in Vers 14 und 15. Und Jakob richtete einen Gedenkstein auf an dem Ort, an dem er mit ihm geredet hatte, ein Denkmal aus Stein, und spendete darauf ein Trankopfer und goss Öl darauf. Und Jakob gab dem Ort, wo Gott mit ihm geredet hatte, den Namen Bethel. Jakob richtet einen Gedenkstein auf, wie schon in Kapitel 28, als Gott ihm zum ersten Mal begegnete. Und er gießt Öl darauf, wie in Kapitel 28, als ein Zeichen der Weihe und der Heiligung. Ja, diesem Gott will ich dienen. Er soll mein Gott sein. Ich will mich ihm weihen. Mein Leben soll für ihn sein. Und hier gießt er noch zusätzlich ein Trankopfer darauf, vermutlich Wein, als Zeichen der Freude und der Versorgung Gottes, für die Jakob dankbar ist. Ja, und auch wir brauchen solche Wiederholungen unseres Glaubenszeugnisses. Denkmäler, die uns daran erinnern, an das, was der Herr getan hat und was er tut, was er immer wieder wiederholt in unserem Leben an Gnade, an Zuwendung, an Hilfe. Denkmäler, die uns ermutigen, immer wieder neu den Herrn zu loben, der uns erhält und heiligt in seiner Gnade und Macht. Und wisst ihr was? Der Sonntag soll solch ein Denkmal sein. Ein Tag der Woche, der uns aufruft, Denkmal, wer Gott ist und was er getan hat. Denkmal an sein Wort, seine Hilfe, seine Gegenwart, seine gnädige Annahme, seinen vielfältigen Segen. Denk daran. Lass einmal die Arbeit ruhen, all das, was deine Aufmerksamkeit immer wieder abzieht. Nutze diesen Tag, um an den Herrn zu denken, sich an ihm zu erfreuen. Denk an das Gute, das der Herr dir auch diese Woche schon wieder getan hat. Vielleicht auch gerade unter der Eiche des Weins. Der Gottesdienst ist nicht nur eine Erinnerung, damit wir wenigstens einmal in der Woche die Gemeinschaft mit Gott suchen. Dieser Tag des Herrn ist ein Denkmal, damit wir in der Gemeinschaft, in der Gegenwart Gottes bleiben. Damit wir wohnen im Haus Gottes und nicht abfallen in geistliche Trägheit und Stumpfsinn. Und dieser Tag ist es ein Denkmal, den Herrn zu loben. Ja, zu bekennen, Gott, du bist mein Gott. Dir gebührt alle Ehre und aller Dank. Lass dich heute aufrufen, lass dich heute erinnern. Und wenn nötig, mach dich neu auf. Bezeuge den allmächtigen Rettergott in und mit deinem Leben. Tue deine Götzen weg. Vertraue dem Wort Gottes. Suche seine Gegenwart. Freue dich an seinem Segen. Kehr um. Kehr um. Und begegne dem allmächtigen Gott in seiner Gnade. Amen.